Sadaya Krishna Vesara Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tasyachari Sadarine Jaya Shri Krishna Jaya Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita
Vedanta-Gelehrter, ein Bhakti-Vedanta, unterweist seine Schüler genau nach den Anweisungen des Herrn. Die Persönlichkeit Gottes hat in der Bhagavad-Gita, wie auch in allen anderen Schriften, den Menschen die klare Anweisung gegeben, ihm allein zu folgen. Der Herr ist der Schöpfer, er ist der Erhalter und Vernichter aller Dinge. Die gesamte manifestierte Schöpfung besteht durch seinen Willen und durch seinen Willen wird er, wenn das ganze Schauspiel vorbei ist, in seinem ewigen Reich mit allen zu ihm gehörigen Gehörenden fortbestehen. Vor der Schöpfung weilte er in seinem ewigen Reich und nach der Vernichtung wird er dort weiter bestehen. Daher ist er keins der geschaffenen Wesen, er ist transzendental. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass dieses Wissen vor langer, langer Zeit Arjuna und auch dem Sonnengott offenbart wurde und dass es im Laufe der Zeit verfälscht weitergegeben und die unterbrochen wurde. Weshalb er Arjuna, es Arjuna erneut mitgeteilt wurde, weil dieser sein vollkommener Gewalter und Freund war. Die Unterweisungen des Herrn können daher nur von Gott geweihten und niemandem sonst verstanden werden. Der Unversöhnlichkeitsanhänger, der keine Vorstellung von der transzendentalen Gestalt des Herrn hat, kann diese vertraulichste Botschaft des Herrn nicht verstehen. Das Wort vertraulichste ist hier bedeutsam, denn das Wissen vom hingebungsvollen Dienst steht weit über dem Wissen vom unpersönlichen Brahman. Jnanam bezieht sich auf gewöhnliches Wissen oder einen beliebigen Wissenszweig. Dieses Wissen entwickelt sich bis hin zum Wissen vom unpersönlichen Brahman. Wenn solches Wissen mit ein wenig Hingabe vermischt wird, entwickelt es sich zum Wissen über Paramatma und den alldurchdringenden Aspekt Gottes. Dieses Wissen ist noch vertraulicher. Wenn es schließlich in reinen hingebungsvollen Dienst verwandelt wird und der vertraulichste Teil des transzendentalen Wissens erreicht ist, wird es das vertraulichste Wissen genannt. Dieses vertrauliche Wissen wurde vom Herrn Brahma, Arjuna, Udara und so weiter offenbart. So, es gibt verschiedene Steigerungen im spirituellen Wissen. Die erste Stufe ist Wissen, das unpersönlich ist, was das Brahman ist. Und das Brahman ist sehr interessant, wie das hier ausgedrückt wird. Also ich möchte ein bisschen platonische Philosophie hier anbringen. Platon sagte einmal, ein wahrer Philosoph beschäftigt sich mit Dingen, die ewig sind. Oh, ja, du bist ein bisschen müde durch das, vielleicht ein bisschen anstrengend. Hier kommt jetzt ein gewisser Philosoph, wie du dir eigentlich darstellst. Ne? Also da musst du jetzt unbedingt zu sein, dass dir das mit ihm geht. Ein wirklicher Philosoph beschäftigt sich mit Dingen, die ewig sind. Dinge, die ewig sind, da könnte man zum Beispiel ein Prinzip nennen, wie das Prinzip der Energie. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal einen Baum. Ein Baum kann ist eine bestimmte Energieform. Das Sonnenlicht ist lange absorbiert worden vom Holz. Wenn wir den Baum dann in ein Feuer halten, dann kommt diese Energie zum Vorschein in Form des Lichtes und der Hitze des Feuers. Dann transformiert sich der Baum vielleicht in Asche um. Aber die Energie ist immer noch erhalten. Die Asche besteht aus Atomen und auch die Feuerenergie, die entwickelt wurde im Universum jetzt, die Feuer entwickelt hat, die Wärme ist entwickelt. Die Energie an und für sich bleibt ständig erhalten. Somit ist Energie ein ewiges Prinzip, nicht der Baum, nicht die Manifestation, auch nicht das Feuer, auch nicht die Asche. Versteht ihr das? Ja, du auch. So, ein wirklicher Philosoph beschäftigt sich so mit, jetzt zurück zu Platon, mit den ewigen Prinzipien, Dingen, die erhalten bleiben, Dingen, die nicht nur kurz mal auftreten und dann wieder weg sind. Das ist natürlich für uns ziemlich intensiver Punkt. Denn wir sind meistens in unserem Leben eher unphilosophisch. Der bedingten Seele geht es um die momentanen Dinge. Sie ist momentan einmal hungrig, sie wird der Hunger das Wichtigste. Sie ist momentan verliebt, dann wird die Liebe das Wichtigste. Sie ist momentan depressiv, dann wird dieses depressive Moment das Wichtigste. Sie ist momentan schläfrig, dann wird der Schlaf das Wichtigste. Die bedingte Seele zeichnet sich dadurch aus, dass sie ständig mit im Momentanen lebt und sich nicht mit ewigen Prinzipien beschäftigt. Der ganze Sozialist jedoch geht von dieser momentanen Ebene zur Ebene der Ewigkeit. Ich glaube, wichtig für uns als Devotis zu sehen. Wir müssen unser Leben lernen zu planen, entsprechend von Philosophie und nicht entsprechend von momentan auftretenden Notwendigkeiten. Die ewige Notwendigkeit, die wir haben, die sich niemals verändert, die immer die gleiche bleibt, ist nicht der Hunger, den wir haben, oder dass wir vielleicht noch verliebt sind, oder dass wir ein Lauf über unsere Leber gelaufen ist und wir kaum aus dem Bett herauskommen. Das sind so die Manifestationen unseres bedingten Daseins. Unser ewiges Prinzip ist, dass wir ewige Teile Krishnas sind und unbedingt alles daran setzen müssen, in diesem Leben unsere ewige Beziehung zu Krishna zu verwirklichen. Das ist wirkliche Philosophie. Und nur ein Mensch, der auf dieser Ebene lebt, kann eigentlich Krishna bewusst werden. Die ganze Energie der bedingten Seelen wird unphilosophisch eingesetzt, das heißt mit dem Bekämpfen von leidvollen Umständen und dem Versuch, von Gute herbeizuführen. Es ist nicht möglich, in dieser Welt einen guten Umstand dauerhaft herbeizuführen. Und deswegen ist der Ansatz schon ganz von Anfang an verkehrt. So, vertraulichstes Wissen ist also dieses zu wissen um diese ewigen Prinzipien. Es geht dann aber noch weiter. Vertraulicher ist das Wissen, dass Krishna in meinem Herzen ist. Und das der vertraulichste Teil des transzendentalen Wissens ist reiner hingebungsvoller Wunsch zu Sri Krishna. Yenaiva ham bhagavato vasudevasya vedasaha mayanu bhavam avittam yena gacchanti tatpada. Durch dieses vertrauliche Wissen konnte ich den Einfluss der Energie des Herrn Sri Krishnas, des Schöpfers, Erhalters und Vernichters aller Dinge, genau verstehen und durch dieses Wissen konnte ich zu ihm zurückkehren und ihn persönlich treffen. Nochmal, durch dieses vertrauliche Wissen, also über das Hingebungsprinzip, konnte ich den Einfluss der Energie des Herrn Sri Krishnas, des Schöpfers, Erhalters und Vernichters aller Dinge genau verstehen. Und dadurch, und durch dieses Wissen, konnte ich zu ihm zurückkehren und ihn persönlich treffen. Erläuterung. Durch hingebungsvollen Dienst oder vielmehr durch das vertraulichste Wissen kann man sehr leicht verstehen, wie die verschiedenen Energien des Herrn wirken. Ein Teil der Energie manifestiert die materielle Welt, der andere oder höhere Teil seiner Energie manifestiert die spirituelle Welt. Die mittlere Energie manifestiert die Lebewesen, die einer der beiden oder oben genannten Energien dienen. Die Lebewesen, die der materiellen Energie dienen, müssen schwer um ein traumhaftes Dasein und trügerisches Glück kämpfen. Diejenigen jedoch, die sich in der spirituellen Energie befinden, erfahren indirekt in diesem Kern ewiges Leben, vollkommenes Wissen und immerwährende Glückseligkeit. Ist das so hoffnungsvoll, nicht? Diejenigen jedoch, die sich in der spirituellen Energie befinden, erfahren indirekt in diesem Kern ewiges Leben, vollkommenes Wissen und immerwährende Glückseligkeit. Der Herr wünscht, wie er es direkt in der Bhagavad Gita sagt, dass alle bedingten Seelen, die im Königreich der materiellen Energie verderben, zu ihm zurückkommen, indem sie alle Beschäftigungen in der materiellen Welt aufgeben. Dies ist der vertraulichste Teil des Wissens. Es kann jedoch nur von den reinen Gottgeweihten verstanden werden. Nur sie gehen in das Königreich Gottes ein
um mit ihm als Krishna persönlich zusammenzukommen und ihm persönlich zu dienen. Ein anschauliches Beispiel ist Narada selbst. Unter diese Stufe ewigen Wissens und ewiger Glückseligkeit erreicht wird. Die Wege und Mittel stehen jedem offen, vorausgesetzt, man ist bereit, dem Fußstapfen Sri Narada Muni zu folgen. Nach der Shruti besitzt der höchste Herr unbegrenzte Energien, ohne eine Anstrengung unterbringen zu müssen. Und diese werden, wie oben erwähnt, in drei Hauptkategorien unterteilt. Wer weiß, was die drei Hauptkategorien der Energie des Herrn sind? Er ist gedreht, ist jeden Tag auf der Straße.
Marginale Mittlere, die äußere Energie, die mittlere und die innere.
Richtig. Ja, nein, Sie wissen, dass einer, der uns passiert auf der Straße, die Puppe weiß, dass es hat dann mehr Vertrauen. Das sind die drei Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die äußere Energie, die marginale Energie oder mittlere Energie und die innere Energie. Nun, diejenigen, die sich in der äußeren Energie des Herrn befinden, führen eine Art traumhaftes Dasein, in dem sie sich mit illusionären Zielen verschrieben haben. Man sieht das so deutlich, wenn man hier in Kreuzberg lebt. Es ist so klar zu sehen, wie gerade junge Leute sich den traumhaftesten Zielen gesetzt haben. Letztendlich ist in dieser ganzen Bewegung, die sich in Kreuzberg kristallisiert, ein unbändiger Drang nach Freiheit doch zu sehen, doch ohne zu wissen, wie diese Freiheit zu erlangen ist, wird man nur immer ein traumhaftes Dasein von Freiheit. Die Hausbesetzer, die in ihren Häusern in besetzten Häusern sind, leben sie wirklich frei? Nein. Ihre Gedanken sind ständig schwärzig, ganz gefärbt. Mit Wackersteinen in der Hand erwarten sie die Polizei, die die Häuser stürmt. Und ist viel zu kalt in den Häusern, der Strom ist abgestellt. Man muss irgendwie sich mit Kerzenfeuer bedienen. Wasser gibt es nicht, man riecht, ist ein bisschen kränklich und so weiter und so fort. Ein fürchterliches Kampf ums Dasein eigentlich, keine Freiheit, die da geführt wird. Trotzdem sind so traumhafte Vorstellungen da, mit denen man ein trügerisches Glück kennt. So, ein Devotee sollte diesen Menschen helfen. Krishna, Bewusstsein ist eine Parauparka, wir beschäftigen uns mit Tätigkeiten zu deren Wohlergehen. Ich habe gestern wieder gemerkt, im Sonntagsfest waren einfach sehr nice Gäste im Grunde genommen. Es waren überhaupt nicht viele Gäste, das ist nur ein, da müssen wir uns wirklich jetzt mal das überdenken, das kann wirklich nicht so weitergehen. Und so wenig das ist ein absolutes Provinzprogramm gewesen. Aber diejenigen, die da waren, sehr von sehr nicer Gesinnung im Grunde genommen. Sehr interessiert man kann auch sehr direkt zu denen predigen. Die wollen das sehr direkt hören, auch durch den Schaf. Hören sie sehr gerne zu. Wir müssen da also solchen Leuten helfen, indem wir sie erheben. Ich glaube persönlich, dass dort viele Devotees sind, dass da eine Goldmine sozusagen von Transzendentalisten ist. Menschen, die wirklich alles gesehen haben, die an das frustriert sind mit ihren verschiedenen Experimenten freiheitlich zu leben und die, wenn sie zum Krishna-Bewusstsein kommen und das vertraulichste Geheimnis verstehen, nämlich sich einfach Krishna hinzugeben, mit allen Worten, dass sie auch etwas tun können und nicht einfach nur Schläfer in den Schlafkabinetten sind oder einfach
der Lehre haben. Und da sind noch viele drin. Deswegen müssen wir sehen, wie wir unser Sonntagsfest ein bisschen besser bekannt geben. Vielleicht sollte das die Heilnahmenbraten unternehmen. Das kann man ja noch sehen, das müssen wir mal besprechen. Dass wir Plakate auf die schöne, attraktive Plakate, wirklich nette Plakate, zum Beispiel von Ort aus Dingerweg in Heidelberg, die esoterischen Dingerweg, oder überhaupt das Bayerische Festivalplakat gedruckt haben. Und einfach anbringen an verschiedenen Orten. Da muss man nur Arthur fragen, der weiß, wo in Kreuzberg der tiefste Sumpf ist und der mittlere Sumpf, der könnte den mittleren Sumpf reinhängt. Und also das sind nicht nur tiefste Flachträge. Oder überhaupt in ganz Berlin könnte man das überall anbringen. Danach Martha kennt noch viele Bioläden, war von der Zeit der Friedrichstraße, wo das Fassadenprogramm noch keinen Shop hatte, von wo es agiert. Also jetzt haben wir was in der Ebene, die Bioläden der Dienste gemietet hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Heiligabendparty, wenn die mal so in der Woche so ein kleines, möchte es anregen, ein, sagen wir mal, Postertag einlegt, statt also Heiligabend auf der Straße zu machen, mal einen Tag in der Woche sagt, wir machen jetzt das Verkünden des Sonntagsfestes, wo wir viele Leute anbringen zu kommen, dass sie können, dass sie den Harinam dort kennenlernen können, mit Tanzen und allem drum und dran. Das wäre, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man das mal betrachtet. Ich würde auch sagen, sollten wir unser Sonntagsfest ein bisschen attraktiver machen, vielleicht indem wir Schauspielskets entwickeln, dass nicht mit der großen Theatergruppe die großen Stücke vorwirft, sondern die Harinam-Party kann ja kleinere Sketch entwickeln, 5 bis 10 Minuten, die entsprechen einfach den Regeln der Gebrauch völlig zu gewinnen, also innerhalb eines Sonntagsfestes. So kann man verschiedene Dinge machen, die unser Sonntagsfest beschäftigen. Also gestern waren sehr nice Sonntagsfest, wieder von der Stimmung, aber eben halt provinzialisch. Müssen wir den Raum unbedingt füllen, damit uns Krishna den Raum weiterhin auch gibt. Das ist eine große Möglichkeit, die wir ausschöpfen müssen. So, ich wollte heute eigentlich nicht so viel sprechen, weil heute ein großer Tag der Möglichkeiten ist, sich in Hingebung von uns zu beschäftigen. Wir können auch vielleicht die Zeit, also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne auch die Fragen angehen. Die Punkte, die wir behandelt haben, noch einmal für die Erinnerung, sind die Qualifikationen, die nötig sind, um in die ewige und das gegenwärtige Leben, das sich so verwenden zu, in die spirituelle Welt zu gehen, weil großes Vertrauen zu den Devotees, die Sinne zu bezwingen und mit Körper und Geist dem spirituellen Leben zu folgen. Das war der erste Punkt, den wir kurz behandelt haben. Dann hatten wir unterschiedliche Abstufungen des spirituellen Wissens durchgenommen. Darunter war das vertrauliche Wissen, vertrauliche Restwissen und das vertrauliche Wissen. Und wir hatten schließlich gehört, wie wir hingewandt wie in der inneren Energie des Herrn handeln und von Glückseligkeit und Wissen, die natürlich dann in diesem Handeln. So, heute stand, sind hier zu Ende die Fragen für das Thema noch interessante Nachmachtsrunden geschehen. Nach halb der Schmutz und der Nase die Karte zurück. Arthur, ja.
Ich will mich nochmal für den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, von dem Plato und dem
ewigen Prinzip sogar vergessen, zusammenfassen, gerne die ewigen Prinzipien.
Ja, also das ich habe das ganz verstanden, vielleicht kann ich das auch
Mm-hmm. Wenn man diese Welt verstehen will, dann gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine ist, dass man das Vikara versteht. Vikara ist ein vedantischer Ausdruck und heißt die Transformation. Die andere Möglichkeit ist, dass man das zugrunde liegende Prinzip versteht. Ich möchte ein Beispiel geben für eine Transformation. Der Körper, den wir haben, ist eine Transformation aus materieller Energie. Ein bisschen Erde, ein bisschen Wasser, ein bisschen Feuer und so weiter und so fort. Darüber sprachen wir auch am Sonntag gestern. Hier sind also verschiedene Elemente zusammengekommen in diesem physischen Körper und diese Elemente werden sich auch wieder auflösen. Sein Körper wird aufgelöst werden, terminiert durch das eher unsorgfältige Handhaben der Zeit mit seinen Knochen und Fleisch und seinen Augen und so weiter und so fort. So, das ist ein Vikara, eine zeitweilige Manifestation. Berlin ist auch so ein Vikara. Es gibt Ziegelsteine, es gibt Teer, es gibt Eisenträger und so weiter. Und all das macht diese Stadt Berlin aus. Eine Vikara. Es gibt jedoch ein ewiges Prinzip. Und das ist, dass dieser Körper, genau wie Berlin, genau wie alles in der materiellen Welt, eine Energie ist, eine Energie Gottes. In dem Augenblick, wo dein Blick aus diesem Zeitweiligen herauskommt, zu dem Bleibenden, ändert sich deine Handlung. Wenn du im Zeitweiligen verstrickt bleibst, in dem, was sich im Moment dein Sinn so darstellt, wie der Körper zum Beispiel, wirst du ein sehr verstricktes Leben führen. Du wirst dich bemühen um Sinnbefriedigung für den physischen Körper. Wenn du das Ewige jedoch verstehst, das, was bleibt, die Energie, so wirst du dein Leben ganz und gar anders ausführen. Du wirst das nicht dich vorkommen, dich um dieses, was nur für ein paar Tage besteht, zu bemühen. Ich habe in diesem Zusammenhang ein philosophisches Gedicht verfasst, was ich dir gerne zu besten geben möchte. Unnatürlich ineinander verharrt. Neue Zeile. Versuchten sie sich zu umarmen. Neue Zeile. Zwei Skelette auf weißen Leinen. Es ist also, wenn man mit der äußeren Sicht schaut, denkt man, Sexualität so toll, es dankt und es kommt und es spritzt und es juckt. Aber wenn man mit einer das Ewige sieht, sieht man, das sind Skelette. Also das Bleibende, das sind Skelette. Und man ist nicht an dem Moment so interessiert. Weise Menschen tun sich um das Bleibende bemühen. Unweise oder Unerleuchtete um das Vergängliche. Das ist so der philosophische Punkt. Ich habe jetzt, kannst du das verstehen? Bisschen abstrakt?
Nicht doch schon.
Ja?
Heißt das eigentlich, dass also keinerlei Energie überhaupt jemals verloren gehen kann? Ja?
Nein. Nein, es kann nie verloren gehen. Also, ja, das heißt es. Die materielle Energie ist eine Energie Gottes, die bleibt so. Man lernt das in der Physik, dass die Energie immer bleibt, nur die Zustände der Energie
ja, genau ändern.
Das ist vertrauliches Wissen. Es geht aber noch vertraulicher. Davon sprechen wir schon gar nicht meistens. Ich habe heute davon gesprochen, weil es in der Erläuterung angebracht hat. Wir sprechen meistens über vertrauliches Wissen. Krishna ist im Herzen eines jeden gegenwärtig. Wie zu verstehen, dass alles eine Energie ist, wo sich nur die Zustände, die Manifestation ständig verändern, ist noch gar nicht. Es geht wirklich los, wo wir verstehen, in dieser Energie ist Krishna da, als die Liebe will, als längsten Leben der bedingten Leben. Noch vertraulicher ist es, Krishna wartet in der spirituellen Welt, das sagt der Arthur, dass er endlich zurückkommt und alles aussieht, was in der Liebe Krishna zu erlangen. Das ist der wesentliche Punkt. Das ist der philosophische Bewegung. Gut. Noch jemand? Thomas, wann kommt der Ihr Betanschritt?
Kurze Frage, weil ich glaube, wo der möchte, ich will so komponieren und auch Musik machen.
Wer?
Wer war schon glaube
ich? Will ich auch nicht kennen, der?
Ja. Also vor 3 Jahren war das einfach mein einziger Traum,
ja,
sowas zu machen.
Ein Bruder, okay?
Ja, und da habe ich dann Tanz genommen und da wollte ich dann nur dann Tanz machen. Aber wahrscheinlich hat mich jetzt wieder angesprochen, ob ich sowas mit besuchen könnte.
Musiker?
Ja.
Kannst du kombinieren?
Nein, zu tanzen.
Zu tanzen?
Mhm. Einfach, ich habe es bemerkt, ich dachte, der Wunsch ist nicht mehr da. Weil ich bin jetzt wieder.
Ich bitte euch, ja, das ist jetzt eine Frage, die man nicht so unbedingt in einem philosophischen Rahmen klären soll.
Ja, weil etwas wieder Evolution bei mir, aber ich weiß nicht. Ich will unbedingt tanzen und was ich vermeint, dann der Tanz in Europa ist, also kann man ab und zu, aber es wird halt.
Nein. Du möchtest jetzt Tempeltanz tanzen oder was anderes?
Also ich möchte am liebsten Tempeltanz machen, aber der meint in Europa ist sehr schwer. Da wäre ich auch sowas auch.
Thomas, das müssen wir in einem anderen Kreise besprechen. Das sind nicht philosophische Fragen, die in Polygon gemeint haben. Das sind persönliche Fragen, die in einem persönlichen Gespräch
fragen, ob das ja jetzt Illusion ist oder.
Dass du tanzen willst?
Naja, dass ich auch das, also ich bin wirklich machen möchte. Ich wollte nur kurz fragen, ob das Illusion ist oder ob ich das jetzt loswerden soll oder schnell loswerden soll. Frage bin jetzt damit dabei.
Es gibt in der, ich möchte das Thema gerne philosophisch beantworten, es gibt eine interessante philosophische Frage, die diskutiert wird im vierten Kante des Bhagavata. Nämlich die Frage, inwiefern man durch das Nachgehen von Neigungen befreit wird. Ich glaube, wir wissen, dass im Materleben unsere Neigungen und Wünsche uns ja in gewisser Weise bedingen. Das ist ja auch behandelt worden. Maharaj Daksha vertritt dort die Ansicht im vierten Kanto, dass nur dadurch, dass man seine Sinne befriedigt, man die Nichtigkeit der Sinnenbefriedigung verstehen kann. Man nennt das den Pravritti-Marga. Nicht nach vorne gehen heißt Pravritti-Marga. Und Narada Muni vertritt diese Ansicht nicht. Er sagt, nein, das ist ein Fehler. Man muss die Sinne beschäftigen, die in einer höheren Form beschäftigen. Nur so kann man frei werden. Das erinnert sehr an ein Gespräch zwischen Srila Hare Krishna Maharaj und Srila Prabhupada. Srila Hare Krishna Maharaj vertrat die Ansicht in diesem Gespräch. Man wird gereinigt von weltlichen Wünschen, wenn man durchs Haus selber leben geht. Und Prabhupada dachte, nein, im Haus selber leben hören nicht die Wünsche nach Sexualität auf. Aber also Rosemarie bestätigt das, wie sie dann erfahren wird. Du bist schon über 30, glaube ich. Ja. Ja. Hast ein Kind schon und all das. So, das ist also eine grundsätzliche Diskussion, die schon geführt worden ist. Man kann nicht durch das Nachgehen von Neigung beschäftigt, also frei werden. Was jedoch möglich ist, und hier wird es jetzt interessant für den Tänzer, aber das werden wir dann im persönlichen Gespräch besser klären müssen, ne? Ist, dass man, wenn man seine Neigung in Krishna dienstellt, da lacht das Herz ja von wenn man dann in Krishna dienstellt, dann ist es möglich, auch davon von Unreinheiten befreit zu werden. Deswegen sollte man mit erfahrenen Devotees sprechen und es sollte dann ein Plan gemacht werden, wie man seine Neigung in Krishna dienstellt. Nicht, dass er auch tatsächlich Kirchmann Dienst ist und ich einfach nur. Ich glaube, die wird es nicht reichen, wenn die hier einfach im Tempelraum von morgens bis abends tanzt, ne, und alle wundern sich, dann können wir hier rein und dann kommt der Thomas auch zu tanzen. Ne. Das wäre nicht so nice, aber wenn man das in eine wirklichen Dienst stellen kann, zum Beispiel im Harinam, könnte ich mir gut vorstellen, wenn er plötzlich, wenn du dann plötzlich im tollen indischen Kostüm mit deinem sehr vorgegeben indischen Körper. Das würde also unglaublich ansprechen werden. Also, ich will das mal vor. Dazu stecken, Radas wieder. Gut, aber das kann man nur sagen. Du fragst jetzt, ist das Illusion? Weil ich würde sagen, es ist Karma. Und Karma ist keine Illusion. So würde ich sagen. Und das muss einfach interessant dienstgestellt werden. Das kann man ja schaffen, wenn wir leben im Tempel der Exzentrike. Wenn das gut, die letzte Frage.
Also mir wurde mal vielleicht ein Vorwurf gemacht, also mir persönlich, aber es ist interessant, weil es ist eben das, man, bevor man zu Krishna-Bewusstsein gekommen ist, eine viel tiefere Gottesbeziehung gehabt und man hat viel gebetet, viel über Gott meditiert. Und dann kommt zu Krishna-Bewusstsein und dann chantet man nur noch in dem gleichen Mantra, das wird so fast mechanisch. Und die Philosophie ist dafür unglaublich kopflastig. Das heißt, das Herz, also die tiefe Beziehung zu Gott, die geht an und dann so lustig. Also.
Das kommt sicherlich, ich könnte mir das vorstellen, dass das bei dir manchmal der Fall ist, wenn du von der Erscheinungsweise der Leidenschaft überwältigt wirst. Es ist so, dass Krishna Bewusstsein einen Bereich mit einschließt, der sehr persönlich ist. Krishna erklärt Arjuna, dass der Bhagavad Gita kämpfe und denke dabei an mich als Krishna. Die älteren Devotees in unserer Bewegung sprechen viel darüber im Augenblick, wie viele Devotees hauptsächlich auf der Aktionsebene sind und eben den Gedanken an Krishna vergessen. Das ist etwas, was im Augenblick viel im Gespräch ist, weil wir uns diesen Vorwurf tatsächlich gefallen lassen müssen. Meines Erachtens ist es richtig. Also viele, wir müssen auf Vorwürfe sensibel werden, auch wenn es karmisch sind. Und wenn ich nicht ein sehr großes Verständnis des spirituellen Leben habe, stimmt es, dass viele neue Devotees, die getroffen werden von den bedingten Seelen, ein sehr leidenschaftlichen Eindruck auf den machen. Und ich kann diesen Eindruck bestätigen, ich bin ja ein Mitglied dieser Bewegung, mir fällt das auch auf, dass der spirituelle Stand von vielen nicht sehr hoch ist. Ja, und der Standard, das ist ein Bericht, eine berechtigte Kritik, die wir durchaus annehmen müssen. Ich finde, es nützt uns nichts, wenn wir sagen, wir sind in der höchsten Philosophie verdient, wir sind in den höchsten Aktivitäten beschäftigt. Und damit ist unser Leben schon automatisch auf der höchsten Ebene des spirituellen Lebens. Das ist möglich, wenn wir aufwachen aus den niederen Erscheinungsweisen der Natur und Brahmanas werden. Dann sehen wir, Rauch hat ja auch das Beispiel einmal von jemandem, der auf einem Boot ist. Stimmt, jemand, der auf dem Boot ist, ist gerettet. Versinkt nicht mehr im Ozean. Das ist auch, das ist sozusagen der Standard für einen jungen Devotee, der sich bemüht und Krishna bewusst kann. Er ist im Boot, das ist dort sein Leben. Aber wenn er weiterhin noch träumt, schlechte Eigenschaften hat, mit Devotees nicht kooperieren kann und dergleichen mehr, so ist er zwar an Bord, aber sich nicht eigentlich darüber bewusst, er ist noch in Ohnmacht sozusagen. Also viele Leute, wenn diese Kritiken kommen, dass Devotees, junge Devotees sehr unreif wirken, ich finde, wir sollten das, wir sollten da schon etwas draus lernen und ein bisschen tiefer gehen ins Urteil gehen. Diese Antwort ist sicherlich anders ausgefallen als erwartet, aber ich denke, es ist wichtig, sie so zu geben. Und wir hören immer wieder, ja, das ist so der, das ist etwas, hinter dem wir uns so gerne selber verstecken, hinter dem Wissen, dass das das Höchste ist, was ja stimmt, also das ist objektiv total klar. Also, dass das Bhagavatam erklärt über Gott und was die Bibel erklärt über das Gott, was das Bhagavatam an Gebeten hat und was in anderen Traditionen angegeben ist, sind wirklich Lichtjahre voneinander entfernt in der Degree. Aber sehr selten kommen wir vor lauter Arrangieren und Menschen nicht dazu zu beten, zu lesen, nachzudenken über Krishna. Und dann sind wir die Menschen, die ein großes Geschenk gekriegt haben, aber nicht annehmen. Und dann sind unsere entwickeln wir keine Eigenschaften, keine spirituellen Eigenschaften in unserem Herzen und dann ist es nicht so gut. Gerade hier in diesem Tempel müssen wir sehr darauf achten, weil dieser Tempel ist wie der höchste Nektar, weil es so viele Predigermöglichkeiten gibt, wie wir es uns nicht vorstellen können. Aber es ist auch eine große Anforderung für das, für jeden einzelnen Devotee, weil hier die Erscheinungsweise der